Deine Familie bzw. dein Haushalt hat 32.976.000 Euro Schulden. Wird jetzt der ein oder andere vielleicht denken. Keine Angst, das ist der Durchschnittswert der privaten Verschuldung in Deutschland im Jahr 2023. Wird der eine vielleicht machen, weil er weiß, dass er nicht so viel Schulden hat. Und der andere denkt vielleicht, na schön wär's. Denn irgendjemand muss ja noch mehr Schulden haben als ich, denn ich habe nicht so viel, hoffe ich. 8,2% aber aller Deutschen sind völlig überschuldet. Das heißt, sie können ihre Schulden auf normalem Wege gar nicht zurückzahlen, weil sie nicht so viel verdienen. Also sie müssten entweder eine große Erbschaft machen oder im Lotto gewinnen. Bankausraum zählt nicht, weil dann hat man ja wieder Schulden, eben bei der Bank. Also es geht nicht. 8,2%, das ist gar nicht mal so wenig. Es gibt zwar Möglichkeiten, dem wieder Abhilfe zu lassen, aber darum geht es mir gar nicht. Auch Onesimus, um den es ja in dem Philemonbrief geht, war de facto überschuldet. Aber er hatte jemanden, der seine Schuld für ihn bezahlen wollte, wenn sie denn eingefordert werden. Und das lesen wir im Philemonbrief in den Versen 18 bis 20, über die auch heute mein Predigtext geht. Ich möchte uns lesen, Philemon, die Verse 18 bis 20. Paulus schreibt da über Onesimus, wenn er dir, also Philemon, aber Schulden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Lasst uns erst noch zusammen beten, bevor ich dann zur Auslegung gehe. Großer, allmächtiger Gott, ja, wir sind Schuldner vor dir. Wir haben uns viele Schulden aufgehäuft, weil wir uns von dir abgewandt haben. Jede Sünde, die wir begangen haben, mag sie auch noch so klein sein, muss bezahlt werden. Aber es ist auch keine Sünde so groß, als dass du, Herr Jesus, sie nicht am Kreuz auf Golgatha bezahlt hättest. Welch eine Zuversicht haben wir dadurch. Hilf uns, dass wir das erkennen, dass wir dieses anerkennen. Öffne du unsere Herzen und unsere Gedanken für dein Wort, damit wir es recht verstehen und im Herzen bewahren und weitertragen, anderen Menschen von dieser frohen Botschaft zu erzählen. Lob und Dank und die Ehre sei dir gebracht, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Paulus hatte ja schon in den vorhergehenden Versen hervorgehoben, dass sich im Leben des Onesimus eine Veränderung vollzogen hat. Onesimus ist nun ein geliebter Bruder und für Paulus persönlich sehr nützlich geworden. Seine Bekehrung hat vieles in seinem Leben geändert, quasi auf den Kopf gestellt. Doch die Vergangenheit ist damit nicht einfach ausradiert, nicht ausgelöscht worden. Sie besteht immer noch. Onesimus hat Philemon einiges an Mühe gekostet und auch an Kosten verursacht. Allein schon durch die entfallene Arbeitsleistung hatte Onesimus vielleicht auch noch Geld oder Naturalien mitgehen lassen, um seine Flucht zu finanzieren. Er muss ja auch schließlich von irgendetwas leben. Und die drei Punkte, die ich heute betrachten möchte, ist die Kosten der Schuld, die Bezahlung der Schuld und die Abgabe der Schuld. Paulus weiß um die Vergangenheit des Onesimus. Und er weiß auch um den Schaden. Und mit der Bekehrung eines Menschen ist, wie gesagt, seine Vergangenheit nicht ausgelöscht. Ein Dieb ist immer noch ein Dieb, ein Mörder immer noch ein Mörder und ein Ehebrecher immer noch ein Ehebrecher. Christliche Liebe relativiert Schuld und Sünde nicht, setzt sich damit auseinander. Was habe ich getan? Was hat es den anderen gekostet? Welchen Schaden habe ich angerichtet? Und so nimmt man das Ganze völlig ernst. Wer einfach meint, okay, ich bin jetzt bei Gott und ich habe mich bekehrt, meine Schulden sind alle vergeben, ich bin keinem mehr was schuldig, der denkt falsch. Du kannst jede Inkassofirma fragen, die gucken nicht darauf, ob du bekehrt bist oder nicht. Sie treiben, wenn es möglich ist, deine Schulden auch ein. Sünde ist nicht harmlos. Und das zeigt uns die Bibel durchweg. Sie hat sogar zerstörerische Folgen. Eben nicht nur für dich persönlich und für den Betroffenen, auch für dein Umfeld. Die Sünde verursacht Schaden. Und dieser Schaden bleibt eben auch nach der Bekehrung bestehen. Darum ist Vergebung immer auch ein Benennen der Schuld. Man muss sich mit dieser Schuld, die man getan hat, auseinandersetzen. Und christliche Vergebung kann und darf Sünde nicht unter den Teppich kehren oder deren Schwere abwerten. Ein Mord bleibt ein Mord. Und Paulus weiß dies und darum bringt er das Thema direkt auf den Tisch. Aber er geht behutsam vor, spricht die Schuld sehr allgemein an. Er will ja als Vermittler auftreten und keine Partei ergreifen, weder für Onesimus noch für Philemon. Würde Paulus hier eine Liste von Schulden machen, aufstellen, dann würde er die mögliche Auswirkung der Schuld eingrenzen. Doch den Schaden kann eigentlich nur Philemon selbst beziffern. Denn er hat den Schaden und kennt auch die Auswirkung. Paulus benennt hier keine Details, merkt einfach die Möglichkeit der Existenz eines Schadens an. Er zeigt sich sogar bereit dafür, jeglichen Schaden, ungeachtet dessen Höhe, auf sich zu nehmen, für ihn einzustehen. Paulus füllt einen Blankoscheck für Philemon aus. Egal, was Philemon für Schäden erlitten hat, Paulus wird dafür einstehen und sie bezahlen. Und zwar für jede Schuld des Onesimus. Es ist eine unbedingte Sühnung, welche Paulus hier anbietet. Paulus nimmt so die Schuld des Onesimus absolut ernst. Aber er relativiert nichts. Er hebt den realen Schaden sogar hervor. Und das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, wenn wir von christlicher Vergebung sprechen. Christliche Vergebung relativiert Schuld nicht. Auch die Sünde natürlich dann nicht. Genauso wie Gott dies auch nie tat und tun wird. Vielmehr spricht sie die Sünde an, hebt deren Schwere hervor und nimmt diese absolut ernst. Aber dieser Weg ist nicht einfach, im Gegenteil. Aber er ist heilsam. Paulus weiß dies und deshalb schreibt er für Onesimus eigenhändig einen Schuldschein auf sein eigenes Konto. Er erfüllt damit ein rechtliches Dokument aus, einen Schuldschein, welchen Philemon einklagen kann. Was Paulus hier schreibt, ist keine Floskel, um irgendwelche Wogen zu glätten. Er geht auf rechtlicher Ebene auf die Schuld ein und ist bereit, sie zu bezahlen. Und damit lebt Paulus im Kleinen vor, was Jesus Christus im Großen für uns getan hat. Denn jeder Mensch hat eine noch viel größere Schuld vor Gott, unserem Herrn. Jeder ist schuldig an Gott geworden. Jeder. Eine Schuld, für die niemand ein Lösegeld bezahlen kann. Im Psalm 49,8 lesen wir, und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Und wir haben es eben schon gehört von Andreas, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Matthäus 16, 26. Wir haben nichts, was wir geben können, denn selbst unser Leben gehört Gott. Wir haben es von ihm. Wir haben es nicht durch Zufall. Jede noch so kleine Sünde ist deshalb bereits zu viel und unendlich bezahlbar vor Gott. Und jede Sünde ist immer gegen Gott gerichtet. Auch wenn man der Meinung ist, das ist ja nur zwischenmenschlich. Dass ich ihn angelogen habe, das habe ich ja nicht so ernst gemeint und das wird Gott schon irgendwie hinten runterfallen lassen. Ich habe jemanden kennengelernt, der sagte, meine Sünden kann mir der Küster vergeben. Also klar, wenn er gegen den Küster gesündigt hat, muss ihm der Küster sogar vergeben oder sollte ihm vergeben. Er meinte, Gott hätte für ihn nicht sterben müssen. Gott ist nicht gestorben, Entschuldigung, Jesus hätte nicht für ihn sterben müssen. Welch eine Fehleinschätzung. Kein Mensch kann sich selbst freikaufen. Selbst dann nicht, wenn er absolut sündlos und absolut rein wäre. Doch selbst dies würde nicht ausreichen. Denn immerhin schuldet man Gott noch sein eigenes Leben. Wie gesagt, das Leben, das wir haben, ist kein Zufall. Es ist von Gott bestimmt, von Gott gegeben und uns sozusagen diese Lebenszeit als Probezeit gegeben. Das Sündenproblem ist real und es ist vordringlich. Es ist ein Schaden, welchen Gott in seiner Gerechtigkeit nicht einfach ignorieren kann. Das muss uns klar sein. Wer bezahlt also für deine und meine Schuld, für die Schuld der ganzen Menschheit seit Anbeginn, wenn wir es selbst nicht können? Und da kommen wir zum zweiten Punkt, der Zahlung der Schuld. Wie Onesimus als Sklave nie eine Chance hätte, Philemon für den irdischen Schaden zu entschädigen, so haben auch wir vor Gott keine Möglichkeit und benötigen einen Stellvertreter, jemanden, der für uns, für meine und deine Schuld bezahlt. Deshalb musste Jesus Christus, ganz Gott und ganz Mensch, für uns einstehen. Jesus Christus lebte in dieser Welt völlig sündlos. Aber noch viel mehr, sein Leben ist auch unendlich wertvoll, weil er nicht nur vollkommener Mensch war, sondern auch vollkommener Gott ist. Und so ist nur das Werk von Jesus Christus für uns ausreichend. Und darum konnte nur er für unsere Sünden, für unsere Schuld am Kreuz bezahlen. Nicht ein gutes Leben, das du danach geführt hast, denn das solltest du sowieso führen. Also, wie willst du deine Schuld bezahlen? Ich habe was falsch gemacht, ach, das mache ich wieder gut. Wie denn? Du sollst sowieso alles gut machen. Wir sehen, es geht nicht. Ganz einfach, es geht nicht. Und im Kolosserbrief steht, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Ja, Jesus hat unsere Schuld bezahlt. Und das ist eine wunderbare Nachricht, dass Jesus Christus auch für uns einen Blankoscheck ausgefüllt hat. Der reicht für all unsere Sünden. Für die, die wir gestern getan haben, für die wir heute getan haben und für die wir morgen noch tun. Oder eben für die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. Nicht, dass wir die zukünftigen noch tun wollen. Ich hoffe nicht. Das Einzige, was dazu nötig ist, ist daran zu glauben, dass das Werk von Jesus Christus wirklich vollkommen ausreicht und auch für dich gilt. Den Blankoscheck musst du selbst annehmen und einlösen. Er ist stellvertretend für uns eingestanden, wie Paulus hier für Onesimus einsteht. Und das ist wohl, wie einer schrieb, das genialste Brief im gesamten Brief an Philemon. Genialste Bild im gesamten Brief Philemons. Es ist wirklich gut zu wissen, dass alle unsere Sünden bezahlt sind, dass das Blut von Jesus Christus für jede Sünde ausreicht. Sie ist absolut getilgt. Gott meldet keinen Anspruch mehr darauf an. Und darum ist auch keine Anklage mehr möglich. Selbst wenn Satan dies trotzdem noch versucht, steht die Tatsache fest, Christus hat bezahlt. Die Schuld ist getilgt und es gibt keine Verurteilung mehr. Das wird uns hier von Paulus bildlich vor Augen geführt. Die Schuld ist nicht relativiert, sondern getilgt, abbezahlt. Und es gibt keinen Anspruch mehr darauf. So soll auch der christliche Umgang mit Sünde und Vergebung sein. Wir wollen unsere zwischenmenschlichen Sünden nicht verharmlosen, sondern einander bekennen und die Vergebung annehmen, welch Christus uns ermöglicht hat. Denn es gibt keine billige Vergebung bei Gott, da die Vergebung Gott unvorstellbar viel gekostet hat. So kann es auch keine billige Vergebung unter uns geben, die am Ende nur eine Verneinung oder Abwertung der Sünde ist und damit den Schaden nicht mehr ernst nimmt. Wir brauchen kein Gras über die Sache wachsen lassen, über unsere Sünden. Nein, bekennen und nicht unter den Teppich kehren. Vergebung kostet etwas, gerade den, welcher die Vergebung gewährt. Er verzichtet in der Vergebung auf die Tilgung des Schadens und lebt so, was Christus selbst gelebt hat. So ist wahre christliche Vergebung nicht Verharmlosung oder Verminderung der Sünde, sondern Ernstnehmen der Tragweite der Sünde. Und genau deshalb spricht Paulus den möglichen Schaden an und will für Onesimus einstehen. Und so steht die berechtigte Frage im Raum, wie Paulus als Gefangener, denn er ist ja Gefangener Roms, diesen Blankoscheck eigentlich decken will. Wie will er das bezahlen? Viele Ausleger nehmen nämlich an, dass Paulus einfach nur eine Floskel gesprochen hätte, sozusagen einen ideellen Wert in den Raum stellte. Und somit nehmen sie die Tragweite dieses Textes nicht wirklich ernst. Es ist eben kein rhetorisches Mittel, das Paulus verwendet hat. Es handelt sich also nicht um einen ungedeckten Scheck, ein Angebot ohne Substanz. Denn Paulus war nicht nur arm und mittellos, denn er hatte auch Unterstützer und Träger für seinen Dienst. Außerdem war er auch noch berufstätig. Ich weiß nicht, ob er das in der Gefangenschaft ausüben konnte. Aber sicherlich gab es Zeiten, die schwerer waren als andere. Das können wir in Philipper 4,12 lesen. Aber es gab auch Phasen, wo er genug hatte, ja sogar sagen konnte, dass er Überfluss habe. Das schreibt er zum Beispiel an die Philipper. Kapitel 4,18 möchte ich uns lesen. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Gehen wir davon aus, dass der Philipperbrief ca. 61 nach Christi geschrieben wurde, also wahrscheinlich kurz vor dem Philemonbrief, so standen Paulus sehr wohl Mittel zur Verfügung, um die Schuld des Onesimus finanziell abzudecken. Paulus war zwar gefangen und eingeschränkt in seinen Wirkungsbereich, aber eben nicht mittellos. Er hat diese Gaben nicht verschleudert, sondern mit Bedacht eingesetzt. Er war in der Lage, um Onesimus diesen Blankoscheck ohne schlechtes Gewissen mitzugeben. Paulus ist mit dem ihm anvertrauten weise umgegangen. Der bedächtige Umgang mit dem Anvertrauten ist also nicht ein Ausdruck des Unglaubens, wie dies manchmal interpretiert wird. Neben der Gabe heißt es auch, den Verstand zu benutzen, zum überlegten Handeln und so in Anspruch zu nehmen, was Gott uns gegeben hat. Wenn Gott dir viel Geld zur Verfügung gestellt hat, dann musst du es nicht gleich verschleudern, weil du denkst, das wäre schlecht. Geld ist das Mittel, was wir heutzutage haben. Früher waren es Waren, die wir einsetzen sollten oder Gaben, die wir haben. Aber Paulus hält an diesem weltlichen Besitz nicht fest, denn er weiß, dass dies nur Mittel zum Zweck sind. Mittel, die zum Zwecke des Herrn eingesetzt werden sollen. Darum ist Paulus auch in seiner Liebe bereit, diese für Onesimus einzusetzen. Ja, Paulus wird es einiges kosten, falls Philemon den Schuldschein einlösen wird. Doch trotzdem steht Paulus für Onesimus ein. Er verwendet das, was er hat, zum Guten. So ist das Angebot des Paulus reell und eben nicht nur ideell. So ist auch das Angebot der Gnade unseres Herrn Jesus Christi reell, nicht nur ideell. Es ist ein völlig gedeckter Scheck, keine Ratenzahlung, keine Teilzahlung. Es hat Gott enorm viel gekostet, für die Sünden der Welt einzustehen, aber aus Liebe zu uns, zu dir und mir, hat er dies getan. Das ist das Evangelium, welches Paulus hier lebt. Es ist ihm so wichtig, dass er diesen Brief sogar mit eigenen Händen schreibt. Doch es gibt noch einen kleinen Zusatz in diesem Vers. Und relativiert er jetzt alles? Paulus erinnert Philemon daran, an die Kosten, die auch Philemon ihm gegenüber hat, an die Schulden sozusagen. Denn Philemon schuldete Paulus sein ganzes Leben. Nicht, weil er ihn aus irgendeiner gefährlichen Situation gerettet hat, sondern weil Paulus ihn unterrichtet hat im Evangelium. Paulus hat ihm gezeigt, wie Philemon leben soll, was das Evangelium über Sünde und Vergebung schreibt. Paulus hat Philemon zum Glauben geführt und somit sozusagen den Weg zum Leben geöffnet. Darum steht Philemon auch in seiner Schuld. Und wie im Galaterbrief steht, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Ein Diener im Reich Gottes hat also Anspruch auf eine Versorgung von denen, die von seinem Dienst profitieren. Das betraf auch das Verhältnis zwischen Paulus und Philemon. Weil Paulus auch Lehrer und sogar Glaubensvater Philemons war, stand eben Philemon in seiner Schuld. Ja, dadurch, durch Paulus wurde eben Philemon auf das Wertvollste, was es gibt, aufmerksam gemacht. Auf die Rettung seines ewigen Lebens. Darum übertreibt Paulus hier nicht, wenn er sagt, dass Philemon sich selbst ihm schulde. Und somit hebt Paulus die doppelte Schuld hervor. Die Schuld, welche Onesimus verursacht hat, aber auch die Schuld, welche Philemon bei Paulus hatte. Jeder ist jedem zum Schuldner geworden. Und der einzige Ausweg daraus, aus dieser Schuldenspirale, ist die Vergebung aus der Liebe heraus. Paulus ist sofort bereit, für Onesimus zu zahlen. Aber er muss auch das ganze Schuldverhältnis benennen. Doch kann man nicht immer die eine Schuld mit der anderen aufrechnen. Es muss also einen Weg geben, den alle gehen können. Und dieser Weg ist Vergebung. Vergebung, welche zuerst von außerhalb dieser Beziehung geschehen ist. Die Vergebung von Jesus Christus, dem Einzigen, welcher bei niemandem jemals eine Schuld hatte. Jesus war uns nicht schuldig. Er war es nicht und ist es nicht. Und allein deshalb ist christliche Vergebung so heilsam und befreiend, weil nur sie die Schuldaufrechnung durchbrechen kann. Ein für alle Mal. An diesem Durchbruch steht das Kreuz, an dem alle Schuld bezahlt wurde. Da steht der Christ auch nur noch in einer Abhängigkeit, nämlich in derjenigen Gott gegenüber. Er hat die zerstörerische Macht und Gefangenschaft der Sünde ein für alle Mal durchbrochen, nicht du oder ich. Und so schuldet der Christ in diesem Durchbruch nur noch Gott Dank für diese Befreiung. Der Christ ist eben nicht mehr gefangen in der Spirale der Schuld, sondern befreit in dem Liebesdienst Gottes. Menschen haben nicht die Mittel, den Preis für die Sünde zu bezahlen. Und doch muss die Schuld beglichen werden, da Gott sie um seiner Gerechtigkeit willen nicht unter den Teppich kehrt. Darum hat er, Gott selbst, sie bezahlt und nicht einfach erlassen. Dieses Angebot der Gnade ist eine vollständige Begleichung unserer Sünden. Das heißt, es sind auch alle Sünden und Verfehlungen abgegolten, die dir persönlich widerfahren sind. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das lesen wir in Römer 6, 23. Wir lesen aber nichts davon einer Abhängigkeit zur Schwere der Schuld. Sünde bedeutet Ziel verfehlt. Und da ist es völlig gleich, wie weit man am Ziel vorbeischießt. Verfehlt ist verfehlt. Wenn dagegen alle Parteien im Sinne Gottes Vergebung üben, ist es mehr als nur nützlich. Es bereitet Freude. Oder wie Paulus im nächsten Vers 20 schreibt, es erquickt das Herz. Ja, Bruder, lass mich dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn, schreibt Paulus. Wieder spricht Paulus Philemon als Bruder ganz persönlich, liebevoll an. Die beiden Männer, so unterschiedlich ihre Stellung auch sein mag, sind durch Jesus Christus zu Brüdern geworden. Es gibt kein Gefälle im Reich Gottes. Ich hier oben, ihr da unten. Vielmehr warnt Jakobus sogar innig davor, einen Unterschied der Person zu machen. Er nennt dieses Verhalten sogar verwerflich, können wir in Jakobus 2 nachlesen. Der Glaube an den Höchsten im Universum, Jesus Christus, bietet keinen Platz für Ansehen und weltliche Positionen. Denn wenn der Höchste, der Schöpfer selbst, für alle gestorben ist, für Arm und Reich, wie könnten hier diese Kategorien dann noch eine Rolle spielen? Darum ist die Berufung zum Dienst im Reich Gottes auch nicht von der weltlichen Stellung abhängig. Ein aus armen Verhältnissen stammender Prediger mit klarer Berufung Gottes wird mehr erreichen als der Studierte und Hochgelehrte, welcher aber nicht berufen ist für den Dienst. Im Reich Gottes zählen weder Gold noch Diplome, aber umso mehr das Herz und dessen Stellung vor Gott. Galater 3, 28. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Alle sind durch den Glauben zu Söhnen Gottes geworden. Wenn wir aber Söhne sind, so sind wir auch Brüder im Herrn. Philemon soll nun durch sein Handeln das Herz, wörtlich übersetzt die Eingeweide des Paulus, erquicken. In Vers 7 hat Paulus bereits hervorgehoben, dass die Heiligen durch Philemons Handeln erquickt wurden. Und jetzt soll auch Paulus dies erfahren. Erquicken, griechisch anapauson, ähnelt dem deutschen Wort Pause. Es hat mit Ruhe, Erholen und Erfrischen zu tun. Philemons Handeln wird wie eine besondere, erholsame Pause im Alltag des Gefangenen Paulus angesehen. Paulus gebraucht in diesem Vers auch wieder ein Wortspiel, denn das Wort, welches hier für Nutzen verwendet wird, griechisch Oninemi, ist mit dem Namen Onesimus verwandt. Man könnte etwas frei übersetzt sagen, lass mich von dir Onesimus haben, im Herrn. Das ist ja auch Paulus Anliegen. Er möchte gerne Onesimus wieder in seinem Dienst haben, aber er weiß es geschickt auszudrücken. Es ist eben eine erneute Anspielung auf diese Bitte an Philemon. Aber es soll eben im Herrn geschehen und nicht aufgrund weltlicher Maßstäbe. Eine weitere Anspielung auf das Anliegen des Paulus finden wir in der Formulierung, erquicke mein Herz. Er, Entschuldigung, Hier müssen wir einmal zurückblicken auf Vers 12. Dort setzt Paulus nämlich Onesimus mit seinem eigenen Herz gleich. Erquickt Philemon nun das Herz des Paulus, so betrifft das auch das Leben des Onesimus. Paulus denkt in seiner Liebe auch hier nicht bloß an seinen eigenen Nutzen, denn er schließt Onesimus mit ein. Wir sehen in diesen Versen, in diesem Vers auch für uns heute einen wichtigen Hinweis, die eine Aufgabe der christlichen Gemeinde und der Gemeinschaft ist, nämlich das gegenseitige Erquicken und Stärken. Das einander hindurchtragen, während Christen eigentlich als Fremdlinge in dieser Welt leben. Dieses Einandertragen ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern es ist ein Gebot, welches wir im Galaterbrief wiederfinden. Galater 6,2: Einer trage des anderen Last, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ein Gesetz Christi. Und das ist nicht nur einfach eine fromme Information. Aber einander zu tragen ist oft nicht leicht. Meistens fällt es einem entweder das Tragen oder das Getragenwerden leichter oder auch schwerer. Manche wollen sich einfach nicht tragen lassen. Sie wollen ihre eigenen Sachen tun. Aber Gottes Wort fordert dazu auf, eindeutig gegenseitig zu tragen. Lasten gegenseitig zu tragen erfordert eben auch, Lasten abzugeben. Es geht sogar weiter. Im Reich Gottes darf niemand allein an seinen Lasten tragen. Das wäre falsche Bescheidenheit, sozusagen ein Versuch, es selbst machen zu können. Wie Paulus die Last des Onesimus trägt, so sollen wir einander die Lasten tragen, aber auch unsere Lasten abgeben. Nicht selber tragen. Und so müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir für den anderen zum Nutze, zum Onesimus werden? Dieses gegenseitige Tragen, wie gesagt, ist ein Gebot, keine Bitte, kein Wunsch. Und es steckt noch mehr dahinter. Es ist ein praktisches und sichtbares Zeugnis für das Werk Jesu Christus. Jesus Christi hat die größte Last getragen. Und dies wird im gegenseitigen Tragen unter Christen praktisch und sichtbar für die Welt, in der wir leben. Es ist ein Teil der Evangelisation, der Verkündigung der frohen Botschaft. Abgeben der Last. Christsein beginnt mit der Abgabe der Schuld und mit dem Ablegen der Last. Auf dem ganzen Lebensweg geht es immer wieder darum, neu abzulegen. Und das wird im gegenseitigen Lastentragen praktisch gelebt. Es gehört also zum Glaubensgehorsam eines Christen, seine Last abzugeben, zuerst an Christus, dann aber auch an seinen Geschwistern und andere Lasten mitzutragen. Matthäus 11, 28 bis 29 lesen wir: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mit jemandem unter einem Joch zu arbeiten, heißt, auf ein Ziel hin zusammenzuarbeiten. Denn in einem Joch kann nicht der eine links und der andere rechts gehen. Sie werden trotzdem die Mitte gehen. Und das ist das Wunderbare. Joch ist keine Sklaverei, Joch ist Erleichterung. In unserem Leben haben wir viele Schulden aufgehäuft, und damit meine ich nicht die bei einer Bank oder sonst wem. Und diese Schulden sind unsere Sünden, die wir nicht bezahlen können. Und sie werden auch nicht einfach erlassen. Wir sind völlig überschuldet. 100% der Menschheit. Keine Sünde ist aber zu klein, um nicht bezahlt zu werden. Und wie gesagt, keine Sünde ist zu groß, als dass Jesus sie nicht bezahlt hätte. Er ist für alle Sünden gestorben, hat für alle Sünden sein Leben gegeben. Für alle, die es im Glauben annehmen. Wer den Blankoscheck nicht einlöst, bleibt in seinen Sünden. Er hat uns wieder zu Onesimusse gemacht, nützlich gemacht, indem wir Anteil aneinander haben. Einander helfen und helfen lassen und uns so gegenseitig erquicken. Bedenke, dir wurde viel vergeben. Amen. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Herr, wir können gar nicht erfassen, schon gar nicht ausrechnen, was du für uns getan hast. Du hast unsere Sündenschuld bezahlt. Jede kleine Sünde war unendlich groß, denn sie hat uns von dir weggeführt. Sie hat uns in die falsche Richtung gelenkt und doch hast du uns wieder auf den rechten Weg gebracht. Aber Sünde hat Folgen. Sünde hat den Tod zufolge, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diesen Lohn hast du am Kreuz bezahlt, auf schmerzliche Weise, aber auch hast du die Trennung von deinem Vater für uns durchgemacht, damit wir wieder leben dürfen, mit dir, mit dir und vor den Vater treten dürfen. Diese Trennung, Herr, in der wir gelebt haben, hast du aufgehoben. Und dafür können wir dir gar nicht genug danken. Hilf uns, dass wir unser Leben auf dich ausrichten. Dass wir unsere Last abgeben, aber auch die Last des anderen tragen. Es wird uns nicht zu schwer werden, weil du sie mitträgst. Hilf uns, dass wir einander erquicken, dass wir uns einander beistehen. Im Kampf gegen die Sünde, im Kampf gegen diese Welt, gegen was auch immer. Gegen was auch immer unser Herz beschwert wird. Hilf uns, dass wir einander erquicken. In deinem Namen, durch dich. Amen.